Ja, noch guten Morgen zusammen nochmal und ich würde erst noch gern beten. Himmlischer Vater, danke, dass wir heute Morgen dein Wort betrachten dürfen. Und ich bitte dich, hilf du, dass ich es in rechter Weise aussprechen darf, dass du mir die richtigen Worte gibst und dass du offene Herzen schenkst. Dir sei Dank und Anbetung auch in dieser Stunde. Amen.
Amen.
Ich durfte heute Morgen schon erkennen, wie Gott manche Dinge vorbereitet. Die erste Stunde hat mit einem Vers begonnen: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das hat Elena vorhin berichtet, wie sie kämpfen musste. Und ich sage jetzt auch noch was dazu. Der Gläubige im täglichen Kampf. In der letzten 5 Wochen habe ich ziemlich viel Arbeit gehabt. Und ich kam auch manchmal vor, wie irgendwo da ganz viele Menschen an einem zerren. Der eine will das, der andere will das. Ich glaube, jeder kennt es. Situationen im Leben, wo es mehr zu tun gibt, wie eigentlich gut ist. Und das hat auch Folgen. Man wird manchmal vom Wesentlichen abgehalten. Weil die Zeit rum ist am Tagesende, und man vielleicht müde ist. Man will eigentlich noch beten. Und betet nicht mehr, weil man zu müde ist oder nur ganz kurz. Aber ich habe diesen Kampf auch dürfen kämpfen. Und für mich war es, das hat mich auch gerade vorhin bei der Elena erfreut, sie hat gesagt, die Freude im Herrn. Und nach ein paar Tagen, vor vielleicht 3 Wochen oder so, habe ich mein Gebet morgens ganz geändert. Habe ich gebetet, habe gesagt, ich will mich heute in dir freuen. Ich will mich in dir freuen, Herr Jesus. Gib mir Kraft, den Tag zu bestehen. Und dann wird es besser. Tag für Tag konnte ich mich im Herrn freuen. Mit kleinen Dingen, mit großen Dingen. Und manche Niederlagen habe ich auch erlebt. Da, wo ich mich nicht gefreut habe und mich geärgert habe über Umstände. Aber wenn wir ganz ehrlich sind und unser Leben mal prüfen, da, wo wir stehen, da gibt es jeden Tag immer wieder mal Kämpfe. Und wenn wir da kein gutes Fundament haben, kein gutes Fundament im Wort Gottes, dann kann es ganz schnell sein, dass wir weggerissen werden, weggezerrt werden von Gott. Stück für Stück. Man kommt nicht mehr in die Ruhe rein, man beschäftigt sich mit Dingen, die eigentlich gar nicht so wichtig sind. Heute Morgen in der ersten Stunde ging es darum, den Blick auf Jesus zu richten. Und darum geht es auch mir heute Morgen, den Blick auf ihn zu richten, auf nichts anderes. Immer wieder auf Jesus, egal was um uns herum ist. Ich möchte euch mal ein paar Beispiele an Gefahren, die jeder Gläubige hat um sich herum und in seinem Leben, ein paar auflisten. Die Gefahr, den Grund unseres Daseins aus den Augen zu verlieren, um sich gar nicht mehr so richtig bewusst zu sein, warum dass wir denn geschaffen worden sind. Die Anbetung Gottes durch unser Leben. Es besteht auch die Gefahr, dass man vor lauter Jetzt das Ziel verliert aus den Augen. Das Ziel in der Ewigkeit oder auch hier schon Gemeinschaft mit Gott habe, für alle Zeit. Es gibt auch weitere Gefahren. Zum Beispiel Gefahr, in einer gewissen Not, in einer gewissen Anfechtung zu verharren, ohne Stärkung und Ruhe im Herrn zu suchen und zu finden. Wenn wir gestärkt sind in ihm, können wir auch ausharren. Dann haben wir auch Geduld. Wenn wir nicht gestärkt sind, ich glaube, das kennt jeder, dann geht es oft in die falsche Richtung. Es gibt auch noch die Gefahr, im Ungehorsam, anstatt im Gehorsam zu leben. Seine Gebote und seine Aufgabe, die er uns aufs Herz legt, vielleicht nur halbherzig wahrzunehmen und zu befolgen. Und eine ganz große Gefahr, das kann auch immer wieder sein, die Gefahr, Gottes Wort und seine Verheißungen nicht mit notwendigem Ernst für unser Leben zum Maßstab zu nehmen. Alles, was er uns verheißen hat und uns beschrieben hat, als Wahrheit für mich in Anspruch zu nehmen. Es gibt noch viel mehr Gefahren. Aber wir haben vorhin mit der Elena, hat erzählt, wie Menschen versucht haben, sie wegzureißen vom Gottesdienst. Und eigentlich hat sie sich im Herzen doch für Gott entschieden. Und Gott lässt manches zu. Eine Zeit lang lässt er das zu und dann schreitet er doch mal ein und lässt wieder Dinge zu, dass der Mensch zu Bewusstsein kommt, wo er steht. Elena durfte erfahren an dem Sonntag bei dem Theaterspiel, da bin ich falsch an dem Platz. Aber in dieser Situation leben wir alle. Mal ist es ein bisschen ruhiger und mal steht man ein bisschen mehr im Kampf. Ich möchte zwei alttestamentliche Männer betrachten, die zu gleicher Zeit gelebt haben. Einmal Saul und einmal David. Wie sie umgegangen. Beides gesalbte Gottes mit ganz unterschiedlichem Ausgang. Ich möchte aber auch eins vorwegnehmen. Jetzt kann man natürlich dann darüber nachdenken, es wird zwei Predigen geben. Heute werden wir uns das Saul betrachten. Erstmal das weniger Schöne und nächstes Mal der David. Es geht mir jetzt nicht darum zu sagen, ja, da hat jemand, der geglaubt hat, sein Glauben verloren und das Ziel nicht erreicht. Das ist für mich nicht Inhalt der Predigt. Weil darüber möchte ich auch keine Predigt halten. Da hat es schon manche Gemeinde viele Diskussionen gegeben und es muss keine Diskussion geben. Wer am Glaube feststellt, hat dieses Problem gar nicht. Wir wollen das Ziel erreichen. Wir wollen in der Ewigkeit und auch heute und hier so Gemeinschaft mit Gott haben. Es geht mir darum zu erkennen, dass wir im Kampf sind. Und dass wir uns bereit machen müssen, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Tag für Tag. Tag für Tag. Gott hat Saul salben lassen. Ich habe mal nachgeschaut, wie man eigentlich Salbung ein bisschen auch besser beschreibt. Ich habe jetzt mal Wikipedia zu Rate gefragt, was bedeutet Salbung? Salbung war ein Ausdruck der Gnade Gottes und der Legitimation hier zur Königsherrschaft über Israel. Es war ein sichtbares Zeichen von den Menschen, die hier da anwesend waren, hier vom Propheten Samuel nach Gottes Willen ausgeführt. Der Samuel wurde von Gott beauftragt, Saul als König zu salben. War Saul als König vorgesehen? Nein. Gott wollte eigentlich selber König sein über Israel. Das können wir lesen, steht in der Bibel. Aber Israel wollte sein, wie die Nationen auch einen König haben. Wir wollen genauso sein. Der Samuel hat ihm noch gesagt, ja, was dann alles passieren kann, das könnt ihr auch nachlesen, dass sie dann müssen Abgaben zahlen und. Aber sie haben gesagt, nein, wir wollen so sein wie die Nation, wir wollen einen König haben. Und dann sagt Gott zu Samuel, sie haben nicht dich verworfen, Samuel, sie haben mich verworfen, mich als König. Aber lass es zu. Und salbe Saul. Gott lässt zu. Auch wenn es von ihm nicht so vorgesehen war. Und Gott hat Saul dann zum König salben lassen. Und Saul war zu dieser Zeit eine überragende, im wahrsten Sinne des Wortes, Person. Er war größer wie alle anderen. Er war kräftig und er war von Schönheit. Wir lesen da 1. Samuel 9. Verse 1 bis 2. Und es war ein Mann von Benjamin, sein Name war Kirsch, Kisch, ein Sohn Abils, des Sohnes Zeros, des Sohnes Bechorats, des Sohnes des Aflach, des Sohnes eines Benjaminiters, ein angesehener Mann, und hatte einen Sohn, sein Name war Saul, jung, stattlich, und niemand von den Söhnen Israel war schöner als er. Er war ein Kopf größer als alles Volk. Es war eine Person, die alle überragt habe. Und ich bin überzeugt, egal wo er aufgetaucht ist, man hat ihn gleich erkannt. Ich habe mal nachgeschaut, was Saul bedeutet, der Name. Der Erbetene, den die Eltern von Gott durch Bitten erlangten. Wahrscheinlich haben die Eltern lange für dieses Kind oder auf jeden Fall gebetet. Der Erbetene. Und Gott ruft oder beruft den Saul, sein Volk, die Israeliter, nach seinem Willen zu regieren. Er hat eine Aufgabe bekommen und eine große Aufgabe. Ihm wird auch was gegeben. Gott stattet ihn aus. Er gibt ihm nicht die Aufgabe, die er nicht erfüllen kann. Und der Auftrag war für ihn, lesen wir im 1. Samuel 9, 16, Israel aus der Hand der Philister zu retten. Weil das, was die Israeliter zu dieser Zeit erlebt haben, das hat Gott gesehen. Er hat es gesehen. Und sein Wunsch war, seine Aufgabe an Saul war, die Philister im Prinzip aus dem Land zu vertreiben. Das war die Aufgabe, der Auftrag von Gott an Saul. Wir lesen 1. Samuel 10, Verse 6 bis 7. Und der Geist des Herrn wird über dich kommen, und du wirst mit ihm weissagen und wirst in einen anderen Menschen umgewandelt werden. Und es soll geschehen, wenn bei dir diese Zeichen eintreffen, so tue, was deine Hand finden wird, denn Gott ist mit dir. Das sind Zusicherungen Gottes an Saul. In einen anderen Menschen umgewandelt. Er soll tun, was er zu tun hat, was er mit seinen Händen, mit seinem Verstand, mit seinem ganzen Wesen machen kann. Und Gott ist mit ihm. Ich glaube, mehr kann sich kein Mensch vorstellen. Perfekt, alles gemacht. So ausgestattet sollte er das Volk Israel regieren und die Philister aus der Hand der Philister retten. 1. Samuel 10, 9, ein paar Zeile weiter. Und es geschah, als er sich umwandte und vom Samuel wegzugehen, da gab ihm Gott ein anderes Herz, und all diese Zeichen trafen an demselben Tag ein. Da hat er ein neues Herz bekommen, als er wegging. Ein neues Herz nach Gottes Willen, er hat es von Gott bekommen. Nicht irgendein Herz. Nein, ein Herz nach Gottes Willen. Das Herz, was Gott für Saul vorgesehen hat. In der Verse 1. Samuel 10, 17 bis 27, das kann jeder selber mal nachlesen, da wird dann Saul zum König gewählt. Es war ein Verfahren und am Ende stand nur noch Saul fest. Ausgestattet mit einem neuen Herz. Er hat sogar geweissagt. Gott ist mit ihm, als König Israel zu regieren. Am Ende dieses Kapitels 10 lese mir, da gab es ein paar Menschen, denen hat es nicht so gut gefallen. Vers 27, aber einige ruchlose Leute sagten, wie soll der uns retten? Und sie verachteten ihn und brachten ihm kein Geschenk. Aber er tat, als hörte er es nicht. Ein paar Einzelne waren dann nicht erfreut. Und dann zogen die Ammoniter gegen Jabesh in Gilead vor und belagerten es. Und die Einwohner da von diesem Stamm in Israel, die aber hat der König oder der Herrscher da sich angeboten, ein Bund mit dem König Nahasch, das war König der Ammoniter, zu schließen und sage, wir wollen einen Bund mit dir machen. Da hat sich Israel, möchte die Israeliten vor der Ammoniter niederwerfen oder mit ihnen verbünden und sagen, tu uns nichts und wir wollen dir dienen. Und dieser König Nahasch sagt, ja, unter einer Bedingung. Ich möchte auch allen ein Auge ausstechen. Allen ein Auge ausstechen. Dann habe ich sich zurückgezogen und habe geweint und Rat gehalten, was ich machen sollte. Und Saul war auf dem Feld und als er zurückkam, hat er davon gehört, wie im Prinzip dieses Volk resigniert hat vor dieser Angreifer. Dann hat er Rind geschlachtet, geteilt und hat jedem Stamm in Israel einen Teil geschickt. Und hat gesagt, da kam der Herr über ihn, hat ihn gestärkt, gesagt, wenn ihr nicht kommt und euch bereit macht zum Kampf, da wird es allen eure Rinde so gehen wie diesem Rind. Und da kam eine große Furcht über das ganze Volk. Und das ganze Volk stand auf, wie ein Mann heißt es. Geeint, wie ein Mann. Der Saul hat mit Hilfe von Gott dieses Volk Israel, diese ganze Stämme geeint. Und sie stand auf und zog gegen die Ammoniter. Und Gott war mit ihnen. Die Ammoniter wurde geschlagen. Und was macht Saul? 1. Samuel 11, ab Vers 12, lesen wir. Da sprach das Volk zu Samuel, wer ist es, der gesagt hat, soll der Saul König über uns sein? Gebt die Männer her, dass wir sie töten. Das haben noch andere gehört, dass das nicht allen gefallen hat. Aber Saul sagte, niemand soll an diesem Tag getötet werden, denn heute hat der Herr Rettung gegeben in Israel. Und Samuel sagte zum Volk, kommt und lasst uns nach Gilgal gehen und dort das Königtum erneuern. Der Saul sagt, niemand soll getötet werden. Er hat denen im Herzen schon vergeben. Er hat eine Vergebung geschenkt. Und es wird zu diesem Zeitpunkt einfach für ihn gewesen, sage, richtet sie. So begann das mit Saul. Er hat den Willen Gottes Stück für Stück befolgt. Und was so schön da ist, denn heute hat der Herr Rettung gegeben. Nicht das Volk Israel hat der Feind geschlagen, sondern der Herr hat den Feind besiegt. Aber scheinbar kommt dann irgendwann in der nächsten Verse, dann, was man dann lesen könnte. Ich kann es nur abgekürzt heute Morgen machen, weil die Zeit wird nicht reicher, auch wenn man bis heute Nachmittag noch stehen oder sitzen würde hier, um die ganze Geschichte Saul zu lesen. Was wird daraus mit Saul? Erster Samuel 13, 8 bis 14. Wieder ist Krieg, wieder gegen die Philister. Der Saul stand im Kampf. Und ich lese ab Vers 8. Und er wartete 7 Tage, Samuel sollte kommen, bis zu der von Samuel bestimmten Zeit. Aber Samuel kam nicht nach Gilgal und das Volk fing an, von ihm auseinanderzulaufen. Da sagte Saul, bringt mir das Brandopfer und die Heilsopfer her. Und er opferte das Brandopfer. Und es geschah, als es eben fertig war, das Brandopfer zu opfern, siehe, da kam Samuel. Und Saul ging in Haus ihm entgegen und ihm die Segensgruß anzubieten. Und Samuel sprach, was hast du getan? Saul antwortete, weil ich sah, dass das Volk von mir auseinanderlief und du kamst nicht zur bestimmten Zeit, während die Philister sich schon bei Michmas versammelt hatten, da dachte ich, jetzt werden die Philister zu mir nach Gilgal herabkommen und ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht gesucht. Da wagte ich es und opferte das Brandopfer. Und Samuel sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt. Du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, nicht gehalten, das er dir geboten hat. Bis dahin. Ja, es war noch davor noch eine Sache, die nicht ganz gut war, aber bis dahin hat Saul mit seiner ganzen Kraft versucht, dem zu entsprechen, was Gott für Gott, wo Gott ihn eingesetzt hat. Aber jetzt kam diese Situation in seinem Leben, wo er ungeduldig wurde. Der Samuel kam nicht 7 Tage, die gesetzte Zeit, das Volk lief schon auseinander und dann hat Saul geopfert, was er nicht machen durfte. Da wagte ich es. Da wagte ich es. Es war sicher keine einfache Entscheidung von Saul. Aber ich möchte es auch auf unser Leben ein bisschen betrachten. Wie oft werde ich ungeduldig und habe nicht die Geduld zu warten, bis Gott so eingreift in unser Leben, dass es wieder richtet. Die Umstände richtet. Wir können uns Tag für Tag in ihm stärken. Tag für Tag. Der Saul hätte nur müssen Geduld haben. Und er sagt, du kamst nicht zur richtigen Zeit, aber er kam doch. Er war da am 7. Tag. Nur wenige Zeit hätte er noch warten müssen. Und Saul sagt, da wagte ich es. Der Opferdienst, der war nicht für den Saul vorgesehen. Der durfte nicht durchgeführt werden von ihm. Wir sagen die Folge. Wir lesen dann in Vers 14, da sagt der Samuel, nun aber wird das dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen und der Herr hat ihn zum Fürsten über sein Volk bestellt. Du hast nicht gehalten, was der Herr dir geboten hatte. Die Handlung vom Saul, das Fehlen des Verharren und die Geduld und die Stärkung, um Herrn zu suchen und zu warten, hatte Konsequenz. So ist das auch manchmal in unserem Leben. Gott lässt Dinge zu und manchmal hat es auch eine Konsequenz. Nicht so dramatisch wie jetzt da. Manchmal sind es kleine Konsequenzen, aber es hat oft eine Konsequenz. Und ich möchte jetzt zurück zu meinen Anfangsworten und auch das, was wir von der Elena gehört haben. Wir stehen in einem Kampf. Immer wieder. Geduldig zu sein. Auszuharren. Zu stärken. Auf Gott zu vertrauen. Auf seine Versprecher zu schauen. Erster Samuel 15, 1-3. Wieder gab es der Auftrag. Samuel sagte zu Saul, der Herr hat mich gesandt, um dich zum König über sein Volk, über Israel zu salben. So, höre nun auf die Stimme der Worte des Herrn. So spricht der Herr der Herrscharen. Ich habe bedacht, dass Amalek Israel angetan, wie es sich ihm in den Weg gestellt hat, als Israel aus Ägypten heraufzog. Nun zieh hin und schlage Amalek und vollstrecke den Bann an ihn, an allem, was es hat, und verschone ihm nicht, sondern töte Mann und Frau, Kind und Säugling, Rind und Schaf, Kamel und Esel. Der Bannvollstrecker hat ganz klare Sache gehabt. Alles töten. Das war Auftrag. Der Gesalbte des Herrn, der Saul, hat ihn durch Samuel erhalten. Ein paar Verse weiter lesen wir, wie Saul gehandelt hat. Verse 9 bis 11. Aber Saul und das Volk verschonte Agag und die besten Schafe und die Rinder und die Tiere vom zweiten Wurf und die Lämmer und alles, was wertvoll war, daran wollten sie nicht den Bann vollstrecken. Alles Vieh aber, das verachtet und schwächlich war, daran versteckten sie den Bann. Und hier stand aber Saul an erster Stelle. Nicht das Volk an erster Stelle, aber Saul. Und dann erst und das Volk. Verschonten. Und wieder hat Saul nicht auf den Auftrag gehört. Er hat sich von seiner Auge und von seinem Wunsch, diese kostbaren Tiere für sich zu behalten oder fürs Volk zu behalten oder für die Krieger, verführen lassen. Es geht schnell. Es geht so schnell. Passiert so schnell, dass der Mensch sich von irgendwas blenden lässt und sagt, warum soll ich denn all diese Rinder umbringen? Die können mir doch gut dienen. Würde sich in meiner Weide auch gut machen. Und auch das hat wieder Konsequenz. Vers 19. Ich lese erst noch einen Vers davor. In Vers 12. Der Saul hatte gesiegt. Sicher auch viele Menschen getötet. Der König nicht. Die guten Rinder und Tiere beiseite geschafft. Die Schwächlichen und Kranken, die hat man dann abgeschlachtet. Der Kampf war vollendet. Oder zu Ende. Und dann, und Vers 12, und am frühen Morgen machte Samuel sich auf, um Saul zu begegnen. Da wurde Samuel berichtet, Saul ist nach Karmel gekommen und siehe, er hat sich ein Siegeszeichen errichtet. Vorhin haben wir noch gesagt, der Herr hat Rettung geschenkt. Und hier steht, er hat sich ein Siegeszeichen errichtet. Ich hab gesiegt. Stolz. Da steht nichts mehr drin. Der Herr hat uns das Sieg gegeben. Vers 19 dann. Warum hast du denn, kommt der Samuel zu ihm, warum hast du denn die Stimme des Herrn nicht gehorcht und bist über die Beute hergefallen und hast getan, was in den Augen des Herrn böse ist? Und jetzt. Und Saul antwortet Samuel, ich habe die Stimme des Herrn gehorcht und bin den Weg gezogen, den der Herr mich gesandt hat. Er sagt erstmal, er hat der Stimme des Herrn gefolgt. Klar, ist ja in den Krieg gezogen. Aber dann lässt nach. Ich habe Agag, den König von Amalek, hergebracht und an Amalek den Bann verstrickt. Agag hat aber noch gelebt. Da war der Bann noch nicht verstrickt. Aber das Volk hat von der Beute genommen. Aber er, das lesen wir in Vers 9, aber Saul und das Volk verschonte Acker und die besten Schafe und Rinder. Das heißt, er sagt aber erstmal, das Volk hat es gemacht, nicht ich. Er lenkt erst einmal den Blick oder will den Blick von Samuel das Volk lenken. Die habe es genommen. Aber das Volk hat von der Beute genommen, Schafe und Rinder, das Beste vom Gebrannten, um es dem Herrn, deinem Gott, in Gilgal zu opfern. Samuel aber sprach, hat der Herr so viel Lust an Brandopfern und Schlachtopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, Gehorchen ist besser als Schlachtopfer, Aufmerken besser als das fette Widder. Denn Widerspenstigkeit ist eine Sünde, wie Wahrsagerei, und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Kam dieses Urteil nochmal. Vorhin hat man gesagt, hat er schon mal gesagt, ihm wird das Königreich entrissen werden. Es gibt da andere Fürst. Und hier wird es nochmal bestätigt. Aber auch, hat auch noch ein paar Tage gedauert, bis das dann wirklich soweit war. Aber der Saul hat erfahren, es hat Konsequenz. Die Situation war so, der Saul hat ausgewählt von Gott, Berufer von Gott, gerufen von Gott, im Dienst zu stehen, hat gut begonnen, hat aber nachlässig gehandelt, hat es um anderes nicht so genau genommen, hat zuerst die Ehre Gott gegeben und nachher die Ehre selbst gesucht. Späterer Zeitpunkt kam dann der David an den Hof vom Saul, weil der Saul schlecht schlafen konnte. Und da entstand sogar Hass ihm gegenüber, war neidisch, er hat Angst gehabt. Es ging so weit, er wollte David töten. Er hat ihn nachher verfolgt, er ist noch ausgezogen, um zu töten. Und wenn man dann mal genau ein bisschen betrachtet, wie das geschrieben ist, da sieht man, dass der Saul eigentlich keine Ruhe mehr im Herrn gehabt hat. Er war wirklich die letzte wahrscheinlich Wochen, Monate des seines Lebens damit beschäftigt, den David zu finden und zu töten. Der Auftrag Gottes, der war in weiter Ferne. Die Philister aus dem Land zu jagen, das Volk zu regieren, Israel vorzustehen als Sprachrohr Gottes. Es war die Zeit nach der Richter. Und die hätte das so dringend notwendig gehabt, das Volk Israel. Die letzte Worte im Buch Richter ist, und jeder tat, was gut war in seinen Augen. In seinen Augen. Da steht nicht, tat, was gut war in Gottes Augen. Die hätte dringend eine Führung gebraucht, aber jetzt kam der Zeitpunkt, dass Saul nur noch eins im Kopf gehabt hat, am Ende, die letzte Woche, Monate, David wegzuschaffen, dass er wieder an der Macht ist. Im Samuel 11 lesen wir noch, kurz vor Samuels Tod. Samuel 12, Entschuldigung. Vers 14. Wenn ihr den Herrn fürchtet und ihm dient und auf seine Stimme hört und den Mund des Herrn nicht widerspenstig seid, und wenn ihr und der König, der über euch regiert, dem Herrn, euren Gott, nachfolgt, so wird der Herr mit euch sein. Das sichert der Samuel als Sprachrohr Gottes dem Volk Israel zu. Nicht widerspenstig, gehorsam, das Volk und der König. Ich möchte jetzt nur noch das Ende von Saul betrachten. Eigentlich ist es eine Tragödie. Die, die er eigentlich aus dem Land verjagen sollte, von denen er als Volk retten sollte, die bringen ihn in Bedrängnis. Das ist Samuel 31, 1 bis 7. 31, 1 bis 7. Die Philister aber kämpften gegen Israel, und die Männer von Israel flohen vor den Philistern und vom Schwert. Durchbohrte fielen auf dem Gierge Gilboa, und die Philister holten Saul und seine Söhne ein, und sie erschlugen Jonathan, Abinadab und Malkishua, die Söhne Sauls. Und der Kampf tobte heftig gegen Saul, und die Bogenschützen erreichten ihn. Und er zitterte sehr vor den Schützen. Da sagte Saul zu seinen Waffenträgern: Zieh dein Schwert und durchbohre mich, damit diese Unbeschnitten nicht kommen und mich durchbohren und ihren Mutwillen mit mir treiben. Sein Waffenträger aber wollte nicht, denn er fürchtete sich sehr. Da nahm Saul das Schwert und stürzte sich hinein. Und als sein Waffenträger sah, dass Saul tot war, stürzte er sich in sein Schwert und starb mit ihm. Das Volk, die Philister, ist interessant, die Philister ist, glaube ich, das einzige Volk, wo immer in der Bibel als Unbeschnittene genannt werden. Die anderen nicht. Völker, die anderen Feinde. Aber die Philister waren auch im Buch der Richter immer wieder als Unbeschnittene genannt. Das heißt, da, wo das vorkommt, das Wort, wissen wir, das sind die Philister. Die bringen den Saul und sein Herr und seine Söhne so in Bedrängnis, dass er nachher Selbstmord begeht. Davor, das habe ich jetzt noch ausgelassen, ging noch der Saul zur Wahrsagerin, zur Totenbeschwörerin und hat die um Hilfe angerufen, die Geister hervorbringt. Totengeister. Er ist nicht zu Gott gegangen und hat Buße getan. Er hat sich nicht vor ihm gebeugt. Er ist dahin gegangen, was Gott verachtet. Tragisches Ende. Ein guter Start. Aber ich wollte damit eins nochmal mit dieser Gegebenheit, was uns die Bibel da zeigt, hervorbringen. Dem Saul wurde viel Verantwortung auf die Schultern gelegt. Er hat auch viel bekommen. Wir haben auch viel Verantwortung. Jeder an seinem Platz. Wir haben auch viel bekommen. Jeder genau für den Dienst, wo Ausführung ist. Keiner muss was tun, ohne Gott ihn nicht dazu befähigt und ihm Kraft und Ausstattung dafür gibt und Fähigkeiten. Wir haben keinen Mangel. Aber wir müssen uns im Klaren sein, wir stehen immer im Kampf der Nachfolge. Heute Morgen in der ersten Stunde war der erste Vers der Nanni vorgelesen, aber ich dachte, das ist genau der passende Vers, nachher auch am Ende noch vorlesen, nochmal wiederholen. Wir dürfen uns daran erinnern, dass wir täglich im guten Kampf des Glaubens stehen. Aber es gibt viel um uns herum, was uns hier abhalten kann, diesen Kampf zu kämpfen. Gott ruft auch heute noch Menschen, ihm sich zuzuwenden und ihm im Glaubensgehorsam nachzufolgen. Im Saul wurde viel geschenkt und er hatte auch viel Verantwortung. Er hatte nur Gott, müsse ganz vertrauen. Ganz vertrauen und an ihm festhalten. Die zweite Person, wo ich nächstes Mal darüber reden will, ist der David. Der hat auch versagt. Nicht immer und überall, aber da, wo sie versagt hat, der David, hat er sich gebeugt vor Gott. Und er hat immer wieder Gott gesucht. Immer wieder Gott gesucht. Der Saul hat sich vor seine Augen blenden lassen. Mit dem schönen Vieh. Mit dem Rind. Was war das Problem vom Saul? Er stand nicht auf einem festen Fundament. Das ist das ganz Wichtigste. Das Fundament ist Gott selbst. Sein Wort für uns, der Herr Jesus. In der ersten Stunde haben wir es davon gehabt, der Blick immer auf ihn richte, als allererstens. Immer auf ihn richte. Und dann ist alles andere erstmal zweitrangig. Der Saul hat irgendwann nur noch den Blick auf die Umstände gerichtet. Und immer mehr der Blick auf die Umstände. Und dieser Blick auf die Umstände zu richten, hat ihn weggezogen. Hat ihn im Prinzip die Füße weggezogen. Der Halt. Und er hat es mit Gottes Wort nicht immer so genau genommen. Und das darf unsere Warnung sein. Wir müssen Gottes Wort genau nehmen. Genau. Und wenn wir nicht sicher sind, müssen wir nochmal drüber beten und nochmal drüber lesen. Und uns im Klaren sein, was er will. Und das können wir nur, wenn wir uns auskennen in der Bibel. Nur wenn wir ihn selber kennen. Nur wenn wir Jesus kennen, wissen wir, was er wirklich in meinem Leben vorhat. Es braucht immer die lebendige Beziehung. Wenn man die Kapitel liest, im 1. Samuel von 8 bis 31, bis zu seinem Tod, das bin ich eigentlich überrascht, wie wenig Saul Gott gesucht hat. Wenn wir danach den David betrachten, da sind wir überrascht, wie oft David auf Gott blickt. Egal in welcher Not. Der Saul, glaube ich, war sich nicht der Gefahr bewusst, die in seinem Leben geherrscht habe. Er ist eingesetzt worden als König und hat gedacht, naja, über mir ist jetzt niemand mehr. Zumindest hat sein Leben danach ausgesehen. Er hat sich als König betrachtet. Aber Gott wollte der König über Israel sein. Und der Saul hätte eigentlich nur sein Diener sein müssen. Aber Saul wollte selber König sein. Es ist für mich ermahnende Geschichte. Nicht nur Geschichte, Bericht. Und das Wichtigste ist für mich, das ist mir auch gerade, was ich euch gesagt habe, dass ich in dieser letzten Woche doch viel Arbeit gehabt habe und immer wieder kämpfen musste, in Ruhe zu kommen, Zeit zu finden. Was ganz wichtig, dass ich immer wieder den Blick auf Jesus alleine richte und mich in ihm erfreue und in ihm stärke und in ihm vertraue. Ganz jeden Tag neu. Und ich habe gemerkt, wenn das zu wenig ist oder zu kurz kommt in meinem Leben, dann bröckelt das Fundament. Das geht ganz schnell. Da bröckelt da was ab, bröckelt da was ab. Dann wird es brüchig. Da kann man auch drauf stehen, so ist das nicht. Aber man kommt schneller mal zu Fall. Das war für mich wichtig und man möchte auch den letzten Vers noch mal lesen, wo heute Morgen Nathanael zuerst vorgelesen hat. Uns im Klaren sein oder uns nochmal daran erinnern. Ja, dass man täglich die Stärkung von Jesus alleine brauche. Ich lese jetzt noch den Vers von heute Morgen. Einige kennen ihn ja schon. Aber der hat wirklich wunderbar gepasst. Timotheusbrief 6 ab Vers 12 oder Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast, das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Wenn wir dann dran, vorhin diese Gefahr, was ich gelesen habe, nochmal erinnern, aus den Augen verlieren, für was, dass wir berufen worden sind. Zur Ehre und zur Anbetung Gottes und den guten Glaubenskampf zu beten, zu leben. So, ich würde noch beten. Herr Jesus, ja, wir brauchen Tag für Tag in dir Stärkung und Ruhe und Zuversicht. Getrennt von dir können wir nichts tun. Nichts tun, was Bestand hat. So möchten wir immer wieder, egal wie die Umstände sind, den Blick auf dich richten. Und in dir und durch dich dann auch handeln. Nach deinem Wort. Und dann möchten wir auch bitte da immer wieder ermahnen uns, wenn unsere Blicke abschweifen, wenn wir uns mit Dingen beschäftigen, was nicht gut sind oder was uns noch Zeit raubt. Hilf uns auf das Wesentliche, immer uns wieder zurückzufinden, dass wir dir zur Ehre leben, dir zur Anbetung und das Ziel nicht aus dem Auge verlieren. Dir sei Dank und Anbetung. Amen.
Amen.
Das Glaubensleben von König Saul war abhängig von seinem Gehorsam. Mein Glaubensleben, mein Glaubensweg ist abhängig von meinem Gehorsam. Und wie es dir im Glauben geht, ist abhängig von deinem Gehorsam. Das habe ich heute Morgen gelernt und erneut gehört. Und ich bin Gott dann gehorsam, wenn ich ihn kenne. Und ich kenne ihn, wenn ich mich mit ihm beschäftige und wenn ich auf ihn blicke. Lass uns das mitnehmen als Ermutigung. Für heute und die kommende Woche. Vielen Dank, lieber Jürgen. Bis zum nächsten Besuch von dir. Freuen wir uns schon. Ich möchte euch Gottes Segen wünschen für den heutigen Sonntag. Wir beenden den Gottesdienst mit dem Lied Nummer 220. Lied Nummer 220. Dem Herrn anbefohlen. Musik.